feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen. Der zweite Gottesdienst im Rahmen unserer Predigtreihe zum Thema Wahrheit. Ich möchte mit Ihnen nachdenken über die Wahrheit des Lebens. Es ist immer wieder gut, sich an der Wahrheit zu orientieren, auch wenn sie ungeschminkt, mitunter etwas hart und unangenehm ist. Lassen Sie uns gemeinsam den großen Psalm von der Vergänglichkeit des Lebens beten. Psalm 90, die Nummer 735. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Himmel, die Welt geschaffen wurde, bist du, der du die Menschen lässest sterben, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Unser Leben wäre 70 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Herr, kehre dir doch endlich wieder zu uns. Fülle uns frühe mit deiner Gnade. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest. Zeige deinen Knechten deine Werke. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ewiger Gott, du schenkst uns das Leben und zu dir kehrt es zurück. Begrenzt ist unser Leben und vergänglich. Das vergessen wir immer wieder. Wir leben oft so, als ob wir unvergänglich wären. Wir planen unsere Zukunft, wir sorgen uns ums Morgen, wir wollen immer mehr. Wir bitten dich um Einsicht. Wende dich uns zu, dass wir heute unser Leben als Geschenk annehmen und uns freuen an Begegnungen mit dir und unseren Nächsten, dankbar für deine Nähe und Gnade. In der Stille bringen wir vor Gott, was uns auf dem Herzen liegt.
Ewiger Gott, fülle uns mit deiner Gnade, so wollen wir dich rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Amen.
Ich bitte Sie, sich zur Schriftlesung hinzusetzen.
In der Heiligen Schrift gibt es ein kleines Buch voller Weisheit. Ein unbekannter Wahrheitssucher hat darin das aufgezeichnet, was er entdeckt hat. Es sind Worte, die Gewicht haben, die zum Weiterdenken anregen. Ich lese aus dem Prediger, Kapitel 3, die Verse 1 bis 14. Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen hat seine, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn an jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen, und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Herr, dein Wort ist deines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam ein Lied singen, in dem die Vielfalt unseres Lebens, wie sie der Prediger beschreibt, vor Gott gebracht wird. Ich singe dir mein Lied aus dem Liederbuch Neue Lieder, die Nummer 56.
Manchmal nimmt sie sich Zeit und liest in ihrem Leben wie in einem Buch. Viele Geschichten sind in diesem Buch aufbewahrt. Und das Überraschende ist, wenn sie sich in eine Lebenserinnerung vertieft, kann es geschehen, dass diese lebendig wird, dass sie in sie eintritt wie in ein Zimmer. Ab und an, wenn sie ihre Lebensgeschichte durchwandert, entdeckt sie einen roten Faden. Mal zeigt er sich stärker, mal ist er nur schwer zu erkennen. Ihr Leben hat einen inneren Zusammenhang. Hier haben Ereignisse nachgewirkt, da hat sich etwas entfaltet. Zuweilen drängt sich ihr eine Überschrift für ihr Leben auf, die scheinbar alles umschließt. Ein Vorzeichen, das ihre Geschichte gewichtet. Manchmal entdeckt sie Lebenssätze, die sie geprägt haben. Sätze wie: Mir wurde nie etwas geschenkt, oder ich habe kein gutes Leben gehabt. Oder Elternworte wie: Musst immer schön vorsichtig sein. Bei genauerem Hinsehen merkt sie, dass ihr Leben nicht auf einen Nenner zu bringen ist. So vielgestaltig und voller Unterschied ist es. Liebe Gemeinde, lesen Sie zuweilen auch in Ihrem Lebensbuch und betrachten sich dabei im Rückspiegel? Nicht nur im Alter versuchen Menschen auf der Suche nach dem Ertrag ihres Lebens, das Ganze ihres Lebens wie in ein Panorama in den Blick zu nehmen. Auch an Lebensübergängen, wenn etwas zu Ende kommt und Neues beginnt, und in Lebenskrisen oder einfach in Zeiten der Muße schlagen Menschen das Buch ihrer Erinnerungen auf. Meist haben wir einen Grund, einen Anlass, das, was war, Revue passieren zu lassen. Denn tief in uns tragen wir eine Sehnsucht, dass unser Leben Sinn macht, dass es einen Zusammenhang hat. Wir wünschen uns, dass unser Leben gelingt. Wir hoffen, für andere Bedeutung zu haben. Wir suchen nach Bleibendem, an das sich Menschen erinnern, auch wenn wir nicht mehr da sind. Vielleicht suchen wir auch nach dem, was uns unverwechselbar ausmacht, wofür wir in der Welt sind. Doch wenn wir sehnsuchtsvoll die Seiten durchblättern, begegnet uns ganz Unterschiedliches. Gelingen und Scheitern, Glück und Leid, Wahrheit und Lüge, Widersprüchliches. Gibt es überhaupt so etwas wie die Wahrheit meines Lebens? Was hat Bestand, was bleibt? Was macht, was gibt Sinn? Wie gelingt mein Leben? Rezepte für gelingendes Leben gibt es genug. Die Regale in den Buchhandlungen quellen davon über. Da lässt sich alles finden, was Sinnsucher brauchen. Ich will werden, was ich bin. Entspannt schaffst du alles. So und ähnlich lauten die ansprechenden Titel. Auch Gewährsmenschen für das gute, das sinnvolle, wahre Leben sind gefragt. Lebemeister, die wissen, wie man lebt. Sie berichten aus erster Hand, auf was es im Leben ankommt. Ihnen eilt der Ruf voraus, etwas vom Leben zu verstehen. Man sagt, sie leben, wovon sie reden. Sie sind authentisch. Wenn sie kommen, sind die Säle und Kirchen voll. Ob sie nun Anselm Grün oder Dalai Lama heißen oder wie auch immer. Ich möchte Ihnen die Geschichte von einem jungen Mann erzählen. Er ist uns gar nicht so fern, er teilt unsere Sehnsucht. Wie wir will er ein gutes Leben führen. Er ist einer, der es wissen will. Einer, der sich Mühe gibt, der sich anstrengt. Ein wahrer Perfektionist. Er hat sich ein Ziel gesetzt, er will erfolgreich durchs Leben gehen. Sein Rezept ist einfach. Er lebt nach festen Regeln, er erfüllt die Gebote genau, er will allen alles recht machen. Vor allem aber will er Gutes tun, sich um andere kümmern. Dann steht man vor Gott und den Menschen gut da. Wenn andere ihm Respekt zollen, dann ist er auf dem richtigen Weg. Seine Mitmenschen sind zuweilen wie ein Spiegel für ihn, in dem er sich selbst erkennen kann. Respekt und Anerkennung, das weiß er, gibt es nicht umsonst. Da muss man schon Einsatz bringen, immer wieder den inneren Schweinehund überwinden, sich hier und da auch etwas verkneifen. Wer Erfolg haben will, muss sich kontinuierlich verbessern, muss an sich arbeiten, sich auch immer wieder prüfen lassen, sich der Kritik stellen. Dieser junge Mann geht zu Jesus. Er möchte Gewissheit. Ihn bewegt die Frage, bin ich auf einem guten Weg? Ich lese aus dem Matthäusevangelium. Und siehe, ein junger Mann trat zu Jesus und fragte ihn, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Und Jesus sagte zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte dich an die Gebote. Da sagte der junge Mann zu ihm, welche Gebote meinst du? Jesus sagte, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sagte der junge Mann zu Jesus, das habe ich alles gehalten. Gibt es noch etwas, was ich tun kann, damit ich noch besser werde? Jesus sagte zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Da der junge Mann das hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Betrübt geht er weg. Die Antwort hat er so nicht erwartet. Sie irritiert ihn. Genau genommen will er doch nur bestätigt werden, will anerkennende Sätze hören. Du bist gut unterwegs, weiter so. Du führst ein gutes Leben. Den einen oder anderen Tipp eines Lebenskundigen hätte er gern angenommen. Hier und da könntest du noch etwas verbessern. Doch nun das. Plötzlich steht alles in Frage. Sein Bild, das er von sich selbst in sich trägt, bekommt Risse. Sein Erfolgskonzept, ist es falsch? Er kommt ins Grübeln. Geht es im Leben in Wahrheit in erster Linie gar nicht ums Tun, um Leistung, um Erfolg? Alles hergeben und loslassen, nichts mehr haben und arm sein? Woran kann ich mich da noch messen und mit anderen vergleichen? Wodurch bekomme ich Bestätigung, Gibt es Anerkennung ohne Leistung? Eine Bemerkung hat den jungen Mann besonders verstört. Gut ist nur der eine, hat Jesus gesagt. Ich kann also nicht vollkommen werden, so sehr ich mich auch anstrenge. Ich werde mir die Vollkommenheit niemals erarbeiten können. Es bringt gar nichts, mich abzumühen. Das Ziel, das ich mir gesteckt habe, ist unerreichbar. Ich werde immer Fehler und Macken haben, auch wenn ich sie noch so sehr zu überwinden suche oder zumindest verstecken möchte. Mein Leben wird in Wahrheit immer beides sein, Gelingen und Scheitern, Licht und Schatten. Es wird immer unfertig, ein Entwurf sein. Der junge Mann wendet sich traurig ab. Es wird nicht erzählt, was weiter mit ihm geschah. Im Moment jedenfalls kann er die Einladung Jesu zum wahren Leben nicht annehmen. Eine Lebenserkenntnis wird mit dieser Begegnung verknüpft. Reiche Menschen, die ihren Lebenssinn in Leistung und Besitz finden, mühen sich besonders mit dem Glauben und der Nachfolge. Vertrauen in die eigenen Kräfte und sich fallen lassen in Gottes Arme, das verträgt sich nicht. Menschen, die sich nichts schenken lassen, tun sich schwer mit der Gnade. Wodurch wird eigentlich ein Leben wahr, wahrhaftig? Gibt es überhaupt die für alle gültige Wahrheit des Lebens? In den Worten der Bibel, die wir heute gehört und miteinander gebetet haben, ist uns manche Lebenswahrheit begegnet. Und auch in den Liedern, die wir miteinander singen, sind sie eingestreut. Eine Wahrheit lautet, im Psalm haben wir sie bekannt, wir sind vergänglich und müssen sterben. Und die Weisheit des Predigers hat uns daran erinnert, dass das Leben verschiedene Zeiten kennt. Weinen und Lachen, Abbrechen und Bauen, Gelingen und Scheitern, Glück und Leid. Wenn in der Bibel an anderen Stellen von Wahrheit die Rede ist, dann auffällig oft in Verbindung mit gerechten Zuständen, die allen Menschen gutes Leben und Auskommen ermöglicht. Davon singen beispielsweise die Psalmen. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Deine Gerechtigkeit ist deine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Das hebräische Wort für Wahrheit hat zugleich auch die Bedeutungen Treue und Beständigkeit. Genau betrachtet ist Wahrheit also ein Beziehungswort. Wahrheit verbindet uns verlässlich untereinander und mit Gott. Und wie kann ich diese allgemeine Wahrheit in meinem persönlichen Leben entdecken? Ich denke, ich werde ihr unterwegs immer wieder begegnen. Vielleicht stolpere ich über sie und sie bringt mich aus dem Alltagstrott zurück in die Lebensspur. Sie ereignet sich, widerfährt mir in Momenten der Wahrheit, im Hier und Jetzt. Wahrheit lockt mich heraus, erinnert mich an Wesentliches. Sie scheint immer wieder auf als klärende Erkenntnis. So ist es gut. Das stimmt. In der Begegnung mit Mitmenschen und mit mir selbst, wenn meine Wahrhaftigkeit gefragt ist, begegnet mir Wahrheit. Oder wenn sich mein Glauben bewähren muss, wenn ich für die Wahrheit eintrete, sie beim Namen nenne. Bei dem jungen Mann haben wir miterlebt, dass Wahrheit zuweilen verstören kann. Besonders dann, wenn sie uns als Ruf zur Veränderung begegnet und uns vor schwierige Entscheidungen stellt. Dann wird die Wahrheit zunächst zur Zumutung. Aber wenn ich mich auf die unbequeme Wahrheit einlasse, vielleicht auch zum Ruf in die Freiheit. Wahrheit ist nicht ein für alle Mal festzuhalten und endgültig zu benennen. Denn der ganzen Wahrheit meines Lebens werde ich, so glaube ich, erst im Angesicht Gottes gewahr werden, mit allem Licht und Schatten. Amen. Unser Leben braucht immer wieder diese Begegnungen mit der Wahrheit, dass wir erkennen, auf was es ankommt. Lassen Sie uns singen, das Leben braucht Erkenntnis. Im kleinen Liederbüchlein die Nummer 14. Lasst uns beten. Wahrer Gott, wir bitten dich für Menschen, die unter der Halbwahrheit ihrer Lebenssätze leiden, die sie für die ganze Wahrheit halten, die ihr Leben eng machen und sie nicht die Fülle des Lebens wahrnehmen lassen. Lass sie offen werden für die Wahrheit, die sich heute zeigt. Sende du dein Licht und deine Wahrheit. Wir bitten dich für Menschen, die nach der Wahrheit suchen, für Mütter in der Türkei, Argentinien und Mexiko, die Gewissheit über den Verbleib ihrer Kinder und Männer wollen, die nach Gerechtigkeit suchen. Lass sie Verbündete finden, die sich mit ihnen zusammen dafür einsetzen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Sende du dein Licht und deine Wahrheit. Wir bitten dich für Menschen, die sich unbequemen Wahrheiten stellen müssen, Kranken, denen ihr nahes Ende angekündigt wird, Frauen, die von ihren Männern betrogen werden, Menschen, deren Lebenslügen ans Licht kommen. Gib ihnen Kraft, damit zurechtzukommen. Lass sie nicht verzweifeln, sei ihnen nahe, sende du dein Licht und deine Wahrheit. Wir bitten dich für Menschen, die sich für die Wahrheit einsetzen, für Christen, die angefeindet werden, für Menschen, die sich für die Menschenrechte einsetzen, für Journalistinnen und Journalisten, die die Wahrheit ans Licht bringen. Schenke diesen Zeugen und Zeuginnen der Wahrheit Mut und Weisheit, beharrlich für die Wahrheit einzustehen. Sende du dein Licht und deine Wahrheit. Alle übrigen Bitten schließen wir ein in das Gebet, das Jesus uns selbst zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Wahrheit braucht Mut, um sich hier zu stellen, um sie für sich einzusetzen. Lassen Sie uns miteinander singen. Schenk uns Weisheit. Schenk uns Mut, 635, alle Strophen. Bitten wir Gott um seinen Segen, indem wir im Stehen singen, 172, sende dein Licht und deine Wahrheit. Wir singen dieses Lied zweimal, nicht im Kanon, sondern zweimal durch. Empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.